Harold Frederick Shipman, das war ein britischer Hausarzt, der hat in den 1970ern bis 1990er Jahren praktiziert und er galt als angesehener Bürger unter den Leuten in dem Ort. Am 7. September 1998 wurde er auf einmal plötzlich verhaftet und zu lebenslanger Haft im Anschluss verurteilt, denn es stellte sich heraus, dass er für 15 seiner Patienten verantwortlich war, dass sie zu Tode gekommen sind. Und im Nachgang im Gerichtsprozess kam heraus, dass er sogar bei mindestens 218 seiner Patienten dafür gesorgt hat, dass sie sterben durch Drogen, durch Schmerzmittel. Und damit ist er zu dem Serienmörder mit den meisten bestätigten Opfern in der Geschichte geworden. Und in den Medien wurde er deshalb auch als Dr. Tod bezeichnet. Wenn wir an solche Menschen denken, an Serienmörder, vielleicht auch Vergewaltiger, Kinderschänder, dann stellt sich manchmal die Frage, reicht die Gnade aus, auch für solche Menschen? Ist da noch Vergebung möglich für das, was sie da getan haben? Lass uns einmal gemeinsam den Predigtext schauen. Ich lese aus der Elberfelder Hückeswagen, Lukas 23, 39 bis 43. Einer aber der gehängten Übeltäter lästerte ihn und sagte, bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach zu Jesus, gedenke meiner, Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Titel meiner Botschaft lautet, Schwerverbrecher zum Tode verurteilt und doch begnadigt. Die Frage ist, wie ist das möglich? Und darauf will ich eingehen mit ein paar Antworten, sind auch die Punkte meiner Botschaft. Erstens Gottes Erkenntnis, zweitens Schuldbekenntnis, drittens Gnadengesuch und viertens Begnadigung. Bevor ich auf die Punkte eingehe, kurz zu dem, was da passiert ist, welche Personen in dieser Geschichte involviert sind. Das macht es leichter, später die Zusammenhänge zu verstehen. Jesus Christus wurde auf Golgatha gekreuzigt, aber er war nicht allein. Da waren noch zwei andere, die neben ihm links und rechts gekreuzigt wurden. Und das waren Verbrecher. Das war kein Zufall, denn Jesaja hat schon 700 Jahre vorher gesagt, dass das so passieren wird, dass Jesus unter die Verbrecher getan wird. In Jesaja 53, 12b heißt es, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Im kirchlichen Kontext werden die Verbrecher auch Schächer genannt, das ist so ein altertümlicher Begriff. Und es ist auch in der christlichen Überlieferung so, dass sie auch Dismas genannt werden. Also der eine ist Dismas, der Rechtsing, also der Rechtschaffende, deswegen Rechts, der Gute, der heilige Dismas. Und es gibt dann noch Gesmas, das ist der Linke, der Linkische, der an einem linken Kreuz hing. So nennt man die zumindest in den christlichen Traditionen. Das griechische Wort für Verbrecher lässt sich auch mit Aufrührer übersetzen. Es ist davon auszugehen, oder man vermutet es zumindest, dass die beiden zu der Bande von Barabbas gehörten und deshalb ans Kreuz gehen mussten. In Markus 15,7 lesen wir das nach, dass Barabbas einen Aufstand angeführt hat und der hat zu einem Mord geführt und dann wurden sie festgenommen. Man weiß es wirklich nicht genau, jedenfalls reichte es aus, was sie getan haben, diese Verbrecher, um ans Kreuz zu kommen. Also es war kein kleines Delikt. Aber statt Barabbas hängt jemand anderes in der Mitte. Man kann sogar sagen, symbolisch war Barabbas der Erste, für den Jesus stellvertretend ans Kreuz ging. Und irgendwie war Jesus auch ganz anders als Barabbas. Er hat auch für Unruhe gesorgt bei denen, die dabei standen. Es gab auch so eine Aufschrift, das war auch anders. Da stand drauf, der König der Juden. Und irgendwie gab es einen Tumult, die Leute haben sich aufgeregt, sie haben gespottet. Die Juden, die Lehrer, die Soldaten, die haben alle gespottet, die haben ihn ausgelacht und gesagt, steig doch herunter, wenn du der Messias bist. Und aus den Evangelien Markus 15 und Matthäus 27 wissen wir, dass auch die Verbrecher mitgemacht haben. Beide. Beide Verbrecher haben mitgespottet. Ich lese das einmal, Matthäus 27, 44. Auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Man muss sich das vorstellen, die Verbrecher, die waren so verdorben, selbst mit den letzten Kräften am Kreuz, sie hatten tierische Schmerzen, nehmen sie ihre Kraft zusammen und spotten mit. Interessant ist, dass die Kreuze anscheinend so dicht beieinander standen, dass es eine Unterhaltung gab. Und ich bin Gott so dankbar, dass durch den Heiligen Geist, dass Lukas diese Unterhaltung aufgeschrieben hat, denn dieses Zeugnis des Verbrechers ist ein wirklich unvergleichliches Zeugnis. Wir werden das später noch sehen. Und wir kommen zum ersten Punkt, Gottes Erkenntnis. Ich lese nochmal Vers 39, Vers 40. Einer aber der gehängten Übeltäter lästerte ihn und sagte, bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Irgendwas Merkwürdiges ist mit dem einen Verbrecher passiert. Erst war er noch am Mitspotten, auf einmal hört er irgendwann auf. Und nicht nur das, er fährt seinen Kumpanen an und sagt, wie kannst du so reden? Ich glaube, der hat auch nicht damit gerechnet, der andere, dass er auf einmal von dem Verbrecher irgendwie angefahren wird. Aber wie kommt's? Was ist passiert? Vorher war er noch am Spotten. Das Verhalten Jesu muss ihn zum Umdenken gebracht haben. Diese ganze Dynamik, die da entstanden ist, dieser Spott und wie Jesus darauf reagiert hat und was er gesagt hat. In Vers 34, im gleichen Kapitel steht vorher, dass Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Verbrecher hat irgendwie gemerkt, er ist doch anders. Jesus Christus ist anders. Und er hat auf einmal eine göttliche Klarheit bekommen, im Gegensatz zu den anderen Spöttern. An einem bestimmten Punkt muss ihm das wie so Schuppen vor den Augen gefallen sein. Und auf einmal hat er gesehen, wer da wirklich hängt in der Mitte. Jesus war entblößt, er war entstellt. Eigentlich war da nur noch Schwachheit zu sehen. Und der Verbrecher sieht hinter dem aber Christus. Er hat gesehen, nein, das muss doch der Messias sein. Und er hängt dort unschuldig gekreuzigt. Er hat daran geglaubt, dass es der Messias ist. Wenn wir Gott Stück für Stück besser kennenlernen und wenn wir im Evangelium, im Wort Gottes auch lesen, dann kann etwas sich in uns verändern. Viele Menschen berichten das, dass sie, wenn sie das Evangelium immer mehr gehört haben, Gottes Wort, dass es auf einmal etwas ihnen verändert hat, ein Sinneswandel. Letztens haben meine Frau und ich eine Verfilmung gesehen über die Biografie von Sabina und Richard Wurmbrand. Als die beiden sich kennengelernt haben, waren die glühende Kommunisten und Atheisten. Richard Wurmbrand war wirklich ein guter Geschäftsmann, die waren wirklich wohlhabend, die haben ein ausschweifendes Leben geführt. Und als Richard dann an Tuberkulose erkrankte, hatte er Zeit, sein Leben zu reflektieren und durch christliche Literatur und auch durch andere Christen, die dort waren, ist er zum Glauben gekommen. Und als Sabina gehört hat, dass er zum Glauben gekommen ist, ist für sie eine Welt zusammengebrochen. Sie wollte ihr Leben genauso weiterleben wie bisher. Sie hat sogar daran gedacht, sich das Leben zu nehmen. Und mit der Zeit hat Richard ihr immer mehr vom Evangelium erzählt. Und dann wird dort eine Geschichte dargestellt, eine Begebenheit. Die waren am Sonntagabend dann eingeladen, nach längerer Zeit wieder zu einer größeren Party. Und Richard kam dann mit Sabina zuliebe. Aber irgendwie war es nicht mehr wie früher für Sabina. Sie konnte die Party irgendwie nicht mehr so genießen. Früher hat es ihr so richtig gefallen eigentlich. Aber jetzt hat sie irgendwie alles mit anderen Augen gesehen. Dieses Trinkgelage, die anzüglichen Sprüche, dass sogar Männer bei ihr Annäherungsversuche machen, obwohl sie verheiratet ist. Und irgendwie widerte sie alles nur noch an. Und schon nach kurzer Zeit wollte sie einfach nur nach Hause, sagt Richard, lass uns bitte gehen. Und das wird ganz witzig dargestellt in dem Film, dass er ironisch nur sagt, wir sind doch gerade erst gekommen, wir können jetzt nicht einfach gehen, das ist doch unhöflich. Aber irgendwann hält sie es nicht mehr aus, die Sabina, und sagt, nein, wir gehen jetzt. Ich halte es nicht mehr aus. Ich will zum Pastor gehen und ich will mich bekehren. Es kann sein, wenn das Evangelium dein Herz erreicht, dass es in dir etwas verändert. Du siehst auf einmal Dinge anders als vorher. Es gibt irgendwie so einen Sinneswandel. Du kannst bestimmte Dinge irgendwie nicht mehr mitmachen und auch nicht mehr genießen. Auf einmal findest du schmutzige Witze irgendwie gar nicht mehr so lustig. Wenn andere über Gott spotten, kannst du nicht mehr mitmachen. Dein Musikgeschmack verändert sich vielleicht. Du kannst es irgendwie nicht mehr genießen. Und wenn du etwas Ähnliches erlebst, aber dich noch nicht bekehrt hast, dann bleib bitte nicht stehen, denn dann fehlt noch etwas. Und das ist der zweite Punkt, Schuldbekenntnis. In Sprüche 1,7 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Der Verbrecher am Kreuz hatte Gottes Furcht. Er sagt ja auch in Vers 40, fürchtest du auch Gott nicht? Eigentlich hat der menschlich gesehen ja gar nichts mehr zu befürchten. Das Schlimmste, was passieren konnte, ist passiert. Er wurde mit einer der grausamsten Methoden hingerichtet, zum Tode verurteilt. Er hatte eigentlich nichts mehr zu befürchten, rein menschlich gesehen. Aber es gab doch eine Furcht, denn in ein paar Stunden muss er sich vor jemandem verantworten. Dem heiligen Gott, der über ewiges Leben und Tod entscheidet. Und das ist eine ganz andere Furcht, eine viel größere Furcht. Wenn man weiß, ich muss gleich Rechenschaft ablegen über meine Taten. Er wusste, dass er sein Leben verfuscht hat. Er hatte wirklich Schuld und Sünde und er wusste, mit diesen Taten wird er das Gericht nicht bestehen. Vers 41 sagt er, und wir mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Er gibt öffentlich zu, ich bin schuldig, ich bin genau da, ich bin hier richtig. Ich bin zu Recht zum Tode verurteilt. Er sucht keine Ausreden, ich wurde da hineingezogen oder wie auch immer, vielleicht hat es der andere Verbrecher so getan. Aber nein, er bekennt, ich habe das, bekomme das, was ich verdiene. Ich weiß nicht, wer schon zugeben würde, dass er die Todesstrafe verdient. Vielleicht höchstens eine Geldstrafe oder eine kleine Haftstrafe. Laut Studien ist es auch so, dass doch ein großer Teil der Menschen, die im Gefängnis sind, obwohl es klare Beweise gibt, sich nicht für schuldig halten. Und wenn, dann spielen sie das Ausmaß auch sehr herunter. Der Serienmörder, von dem ich gerade erzählt habe, der hat das auch getan. Es ist bekannt in diesen Gerichtsprozessen, dass er nicht einmal die Schuld zugegeben hat, obwohl es ganz klare Beweise gab. Es kann sein, dass selbst wenn du schon viel vom Evangelium gehört hast, vielleicht merkst du auch, Gott fängt an mir zu arbeiten, ich sehe Dinge auf einmal anders, dass du aber noch nicht zur Sündenerkenntnis gekommen bist, dass das dich von der Bekehrung abhält. Und eins will ich euch sagen, in unserem Wesen, in unserem Herz, da gibt es tiefste Abgründe. Wir können manchmal wirklich abscheulich sein, wir Menschen. Vielleicht fühlst du dich gar nicht so sündig, du hast noch nie jemanden ermordet, du hast noch nie gestohlen. Aber ich frage mich, wer legt denn das Maßstab fest, was jetzt in Ordnung ist und was nicht? Der Dieb sagt, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Der Lügner sagt, ich habe noch nie gestohlen. Aber ich muss euch eins sagen, ich habe keine Lust auf einen Himmel, wo wir uns noch gegenseitig anlügen können. Aber in der Gesellschaft ist Lügen doch noch okay. Die Frage ist nur, wer legt diesen Maßstab fest? Wir müssen wissen, dass die kleinste Lüge, die Sünde, die in den Himmel hineinkommt, die verseucht den Himmel. Wir haben das ja im Garten Eden gesehen. Es war nur eine Sünde und alles ist verseucht. Wir können selbst mit der klitzekleinsten Sünde nicht vor Gott treten, denn er ist heilig. Durch und durch. In Jakobus 2, Vers 10 heißt es, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. In Römer 3, 23 heißt es, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Gott ist es, der in seinem Wort den Maßstab festlegt. Und wer das Evangelium wirklich verstanden hat, der muss zu einer Sündenerkenntnis kommen. Und er muss auch sagen können, wie der Verbrecher, ich habe die Todesstrafe verdient. Ohne diese Einsicht kann es keine wahre Rettung geben. Aber wer seine Schuld erkennt und bekennt, der kann gerettet werden. Und dann fehlt nur noch eins, sich an den zu wenden, der die Schuld vergeben kann. Und das ist der dritte Punkt, Gnadengesuch. Vers 42 lese ich nochmal. Und er sprach zu Jesus, gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Der Verbrecher nennt Jesus auf einmal seinen Herrn. Und er wendet sich voller Demut, voller Vertrauen an Jesus. Er entblößt sich dabei auch vor den anderen, vor den Spöttern. Aber dieser eine Satz zeigt auch, wie groß sein Glaube war. Da war nämlich ein Mensch gerade am Sterben. Das heißt, er hat daran geglaubt, dieser wird noch einmal auferstehen. Und es ist davon auszugehen, dass er geglaubt hat, dass er auferstehen wird und nach einer gewissen Zeit wieder als Messias zurückkommt und dann das Reich aufbauen wird. Und er hat gehofft, dass Jesus dann ihn nicht vergisst und ihn gnädig ist in diesem Reich. Und das ist ein wunderbares Zeugnis von einem Menschen, der vielleicht noch gar nicht alles verstanden hat, der auch gar keine Zeit hatte. Er hat auch keine Zeit, jetzt ein Bibelstudium zu machen oder sowas. Aber er wusste eins, an wen er sich wenden muss. Das hat er verstanden. Er wusste, ich muss mich an Jesus Christus wenden. Denn Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Es ist auch so, dass er auch gar keine Zeit hatte, um noch irgendwas gerade zu biegen. Es ist ja so, dass es manche Menschen gibt, die werden davon abgehalten, sich zu bekehren, weil die denken, ich muss noch etwas in den Griff kriegen. Ich habe da noch irgendeine Sucht oder ich muss noch moralisch auf ein anderes Level kommen, dass ich mich überhaupt in eine Gemeinde begeben kann, dass ich mich bekehren kann. Eins will ich euch sagen, das ist eine Lüge des Teufels, dass du doch irgendwas verbessern musst. Er will uns davon abhalten. Der Verbrecher, der war am Kreuz festgenagelt, der konnte überhaupt nichts mehr tun. Keine Zeremonie, nicht mal die Taufe konnte er annehmen. Er konnte nicht pilgern, er konnte sich nicht in der Kirche anmelden. Er hatte einfach gar keine Zeit mehr. Das heißt, du musst nichts mehr tun. Du musst nichts verändern. Du kannst genauso jetzt kommen, wie du bist. Du musst dich nicht erstmal verbessern. Wenn du Gott erkennst, deine Sünden bekennst und Jesus um Vergebung bittest, dann darfst du auch darauf vertrauen, dass er dir vergibt. Und damit kommen wir zum vierten und letzten Punkt, Begnadigung. Ich lese mal Vers 43. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich glaube, der Verbrecher hat nicht erwartet und nicht zu träumen gewagt, dass so eine Antwort kommt. Gott sei Dank auch, dass unsere Gebete nicht immer eins zu eins erhört werden. Der Verbrecher hat sich wahrscheinlich irgendwann in der fernen Zukunft ein messianisches Reich vorgestellt, wo Jesus ihn vielleicht mit Gnade anschaut. Aber Jesus sagt nicht in der Zukunft, sondern heute noch. Und der Verbrecher hat einfach nur gehofft, dass er Beachtung bekommt, dass Jesus ihn nicht vergisst. Und Jesus sagt, nein, ich will mit dir zusammen ins Paradies hineingehen. Was für ein Privileg, Seite an Seite mit Jesus ins Paradies hineinzugehen. Das Wort Paradies kommt aus dem Altpersischen und das beschreibt so einen Garten, den die persischen Könige hatten. Das war ein Garten, der hatte oft so eine Umzäunung oder einen Wall. Das war ein sehr privater, aber sehr, sehr schöner Garten. Und die Könige haben dort Zeit mit ihren engsten Vertrauten verbracht oder sehr ganz persönlich geladenen Gästen. Und während der Vorbereitung der Predigt habe ich irgendwie so folgendes Bild vor Augen gehabt. Ist mir einfach mal so vorgestellt. Da spazieren so Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Daniel und so weiter, die spazieren so durch den Garten. Und auf einmal kommt Jesus in diesen Garten hinein, die Freude ist groß, aber Jesus ist nicht allein, da ist noch ein Begleiter. Und es ist nicht Petrus, der gesagt hat, ich werde bis zum Tod bei dir bleiben. Es ist jemand ganz Unscheinbares, es ist ein Krimineller. Ein Mensch, dessen Leben ein Scherbenhaufen war, der sein Leben lang nichts von Gott wissen wollte, und nur ein Satz, eine Bitte an die richtige Person, an Jesus Christus, reicht aus und er darf als Begleiter mit Jesus hineingehen ins Paradies. Und das zeigt doch das Retterherz unseres Herrn Jesus Christus. Mit den letzten Kräften am Kreuz rettet er noch eine Seele. Und er kümmert sich um diesen Menschen, er hat ein Auge für ihn. Diese Zusicherung an den Verbrecher ist fast zu schön, um wahr zu sein. Und deswegen leitet Jesus das ja auch ein. Er sagt, wahrlich, es wird definitiv so kommen. Er bekräftigt das, es wird so passieren. Es ist eine Garantie, dass es so kommen wird. Und diese Garantie gilt auch heute noch für dich und mich. In 1. Johannes 1,9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist eine unumstößliche Verheißung, die wir nicht bezweifeln müssen. Es ist ein Versprechen, ein wahrlich. Wenn wir das tun, sind wir gerettet. Wir können eine feste Gewissheit haben. Ich fasse zusammen. Die Geschichte vom Schächer am Kreuz enthält die wichtigsten Elemente einer Bekehrung. Der Schächer hatte Gottes Erkenntnis und Gottes Furcht. Er hat aufgehört zu spotten. Er war ein Zeugnis vor dem anderen Schächer. Er hat erkannt, dass Jesus Christus der Messias ist, dass er unschuldig am Kreuz hängt. Er hat erkannt, dass er in den Augen Gottes schuldig ist. Er hat Gott gefürchtet, er bekannte seine Schuld, er nannte Jesus seinen Herrn und bat ihn um Gnade. Und er glaubte, dass Jesus Christus auferstehen wird. Jesus nahm seine Bitte an und er vergab ihm. Das Bekehrungszeugnis vom Schächer am Kreuz ist eines der schönsten Bekehrungsgeschichten, die es gibt. Er hat sein Leben lang fern von Gott gelebt. In der letzten Minute seines Lebens hat er Gnade gefunden. Und er hatte nichts zu bieten, gar nichts. Er hat nicht mal Abendmahl einnehmen können nach der Bekehrung. Wir nehmen heute Abendmahl ein, wenn wir Zeit haben, sollten wir das natürlich tun. Aber er hatte nicht mal dafür Zeit. Und es zeigt einfach, gar keine Leistung ist notwendig, um gerettet zu werden. Gar nichts. Keine Gemeindezugehörigkeit, nichts. In Epheser 2, 8 bis 9 heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Die Gnade wird dadurch so groß und sie ist gewaltig groß. Viel größer, als wir es uns manchmal vorstellen können. Am Anfang der Predigt habe ich die Frage gestellt, reicht die Gnade aus für Serienmörder oder ähnliche Verbrecher? Und die Antwort ist ja. Jesus liebt Kriminelle, das haben wir hier gesehen in dieser Geschichte. Und wenn der Serienmörder in letzter Sekunde seines Lebens sich an Jesus gewandt hätte, er wäre gerettet, da bin ich von überzeugt. Jesus ist auch für deine Sünden gestorben, für alle Sünden aller Menschheit. Deshalb kann jeder zu ihm kommen und er kann Schuld erfahren, egal was für ein Verbrecher wir sind. Und dass du diese Gnade erlebst, das wünsche ich dir. Amen. Lass uns noch beten. Wir können ja gerne eine Gebetsgemeinschaft machen. Ich schließe das dann ab. Herr, ich danke dir für dieses wunderbare Zeugnis vom Schächer am Kreuz, Herr, der sich in letzter Minute an dich gewandt hat, Herr. An den, der alleine retten kann. Danke, Herr, dass du auch uns dieses Beispiel gegeben hast, Herr, das so die reine Gnade zeigt. Danke, Herr, für diese unvergleichlich große Gnade, Herr. Du siehst, dass auch wir so tief in den Sünden steckten, Herr, und du hast uns befreit. Danke, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen. Amen.